Ja, auch von mir ganz herzlich willkommen. Und wir wollen jetzt hier weitermachen, wo wir stehen geblieben sind letzte Woche. Und schauen uns Nehemia Kapitel 4 an. Das könnt ihr schon mal aufschlagen. Die Serie, die lautet ja: Erbauen. Dein Leben, deine Stadt, deine Gemeinde. Und das ist unser Wunsch, dass durch diese Serie du persönlich auch erbaut werden kannst. Und das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, dass das sich multiplizieren kann. Und auch in deiner Stadt, in deinem Umfeld, in deiner Region und natürlich auch hier für die Gemeinde. Wir haben das bei Nehemia gesehen, ganz konkret. Gott hat Nehemia eine ganz starke Last aufs Herz gelegt. Er war als Mundschenk, als einer der Obersten im babylonischen Reich unter Artaxerxes, König Artaxerxes, und konnte dann zurückgehen nach Jerusalem, um die Mauer aufzubauen. Denn das Hauptdesaster war, dass die Stadtmauer, die war weg. Und das Land war fast 120 Jahre die Menschen ihrem Schicksal überlassen. Sie wurden geplündert, es fanden Plünderungen statt, vielleicht auch Vergewaltigung, alles Mögliche. Und die Leute waren wirklich absolut am Boden gewesen und sind so dahin vegetiert, obwohl der Tempel schon erbaut war. Es war also alles andere wie die Freiheit, von der wir eben gesungen haben. Und dann beginnt Nehemia, die Mauer zu bauen, aber er konnte sie natürlich nicht allein bauen, sondern das steckte an. Das ganze Volk machte mit, war mit dabei gewesen. Und das sah im Kapitel 3 richtig, richtig gut aus, richtig toll aus. Aber es ist so wie im normalen Leben, und das war letzte Woche das Thema Entmutigung. Wenn es vorwärts geht und als hätte man es geahnt, dann kommt von irgendwoher irgendwie wieder was einen auf den Deckel. Ja? Das kennen wir ja aus dem normalen Leben. Und heute sehen wir noch mal etwas weiter, denn das mit den Entmutigungen war nicht alles. Und diese Entmutigungen, die arbeiten häufig auf verschiedenen Ebenen. Und da gibt es nämlich ein Muster. Wenn du für Jesus unterwegs bist, wenn du, sag ich mal, im Geistlichen Frucht bringst oder wenn wir als Gemeinde vorwärts gehen, wenn etwas passiert, dann können wir damit rechnen, dass Opposition kommt. Und ich beobachte das, und das sehen wir auch bei Nehemia, immer, das läuft immer so ab. Zuerst ignorieren sie dich. Das haben wir bei Nehemia am Anfang. Also 120 Jahre lang lief gar nichts. Und dann war den Feinden und denen war das alles egal, was da lief. Es passiert ja eh nichts. Ja? Wenn dann etwas wächst, zum Beispiel auch eine kleine Gemeinde wird größer, dann verspotten sie dich. Das haben wir letzte Woche gesehen. Ja, wer seid ihr? Was sollt ihr denn mit dem Trümmerhaufen da schon anfangen? Das bringt doch eh nichts. Und wenn es dann weitergeht, dann bekämpfen sie dich. Und das werden wir heute sehen im Kapitel 4. Die Feinde merken, Moment, die machen ja weiter. Die lassen sich überhaupt nicht irritieren. Und wenn das nicht funktioniert, wenn es dann noch größer ist und sie sich nicht mehr aufzuhalten, dann umgarnen sie dich. Ja, und das werden wir in den späteren Kapiteln sehen bei Nehemia. Also auf jeder Stufe versucht der Feind, dich runterzuziehen. Und am Anfang ist es einfach ignorieren und du denkst, wer bin ich schon? Und in der zweiten Phase wirst du vielleicht auch verspottet. Und das ist auch wieder ein Punkt. Das Ziel ist, dich absolut am Boden zu halten, beim Bekämpfen halt eben auch. Und das werden wir heute sehen. Und wir werden heute in dieser dritten Stufe sehen, wie können wir dann damit umgehen, wenn es nicht nur Ignorieren ist, wenn es nicht nur Spott ist, sondern wenn es ein Bekämpfen ist. Und das lesen wir heute in unserem Text. Und das werde ich mit euch heute mal durchgehen. Vielen Dank. Und als Grundlage nehmen wir einen Vers aus Josua Kapitel 1, Vers 9, was auch unser Thema heute zeigt. In Josua Kapitel 1, Vers 9 heißt es: Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Das ist ein Hammervers und das ist nicht nur einfach eine Aussage. Vielleicht ist das die Aussage für den heutigen Gottesdienst. Vielleicht trifft das gerade deine Situation auf irgendeiner Stufe, auf der du dich befindest. Und ich möchte dich ermutigen, nimm das zu Herzen. Deswegen lautet das Thema heute unerschrocken. Das ist einer meiner Lieblingsverse hier. Und wir schauen uns das jetzt mal hier an im Kapitel 4. Und wir werden einfach mal dieses Kapitel durchgehen, ganz simpel. Und werden mal schauen, was wir da beobachten, wie die Juden mit diesen Angriffen umgehen. Das heißt im Kapitel 4, Vers 1, Und es geschah, als Sanballat und Tobia, von denen haben wir letzte Woche viel gehört, und die Araber und die Ammoniter und die Aschdoditer, also das ist ein ganzer Haufen, es sind nicht nur zwei, hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Also nicht nur, letztes Mal war es nur Spott. Ach, ihr Flaschen. Aber sie merken, es geht weiter, sie lassen sich nicht irritieren. Und jetzt fährt der Feind größere Geschütze auf. Aber es bleibt nicht nur bei dem Zorn und bei dem Hass. Vers 2, und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Also nicht nur von außen, sondern auch von innen. Also Sanballat und Tobia hatten offensichtlich ihre Hausaufgaben gut gemacht. Sie hatten durch gezielte Verleumdung und Hetze alle hinter sich gebracht. Und da stehen die Juden dagegenüber. Und wir schauen mal, wie sie reagieren. In Vers 3 heißt es, da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sagte, die Kraft der Lastträger schwindet und es ist noch so viel Schutt da. Wir alleine schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Oder wir schaffen es nicht mehr. Wir kennen hier drei Dinge. Was machen sie? Was ist die Reaktion auf die Kämpfe? Schaut mal, was machen sie als erstes? Ruft einfach mal rein. Sie beten. Gut, was sehen wir noch? Sie beteten zu Gott und sie stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Was machen sie also? Sie wachen. Gut. Als hätte ich es gewusst. Und dann aber noch etwas, das erkennen wir vielleicht ein bisschen schwerer noch hier im Text drin. Sie erkennen, ja, wir alleine schaffen es nicht mehr. Ich habe es mal so bezeichnet, realisieren. Ja, sie nehmen also die Situation so wahr, wie sie ist. Sie sehen, haben einen realistischen Blick auf die Situation. Ja? Jetzt lesen wir mal weiter. In Vers 5 heißt es, und unsere Bedränger aber sagten sich, sie soll nicht erkennen und soll nichts von uns sehen, bis wir mitten unter sie gekommen sind und sie erschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. Also die Feinde wissen, die effektivste Methode ist nicht nur der Kampf von außen, sondern auch von innen. Darum ist Wachsamkeit so extrem wichtig. Ja, nicht nur nach außen die Ohren und Augen offen halten, sondern auch nach innen. Wir werden uns das nachher anschauen, wie können wir das für uns praktisch anwenden. Ja? Vers 6 noch. Und es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, also vermutlich jetzt auch außerhalb der Mauer und so weiter, kamen und uns wohl 10-mal sagten, von allen Orten, wohin ihr euch auch wenden möget, sind sie gegen uns. Auch hier wieder der realistische Blick. Ja? Aber bei dem realistischen Blick muss man natürlich auch aufpassen. Zwei Dinge, die wir hier sehen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu schnell runterziehen lassen. Wir sind dran. Und dann kommen Leute und sagen, oh, hey, das ist so mühsam und das schaffen wir doch nicht. Und wir hören es immer wieder. Also aufpassen, dass wir uns nicht runterziehen lassen von dem realistischen Blick. Es bringt doch nichts, es hat doch keinen Zweck. Ja? Und aber auch aufpassen, ich frage mich, warum sie das 10-mal sagen mussten. Ja? Vielleicht ist es für uns manchmal auch gut, unsere Ohren zu öffnen, wenn Leute uns was sagen und sagen, hey, siehst du eigentlich, was hier abgeht? Auch da ist eine gewisse Sensibilität wichtig. In Vers 7 heißt es jetzt weiter, und da stellte ich an den Stellen, die niedriger waren, als der Platz hinter der Mauer, an den offenen Stellen, also wir müssen uns das vorstellen, jetzt sind die Mauern am Bauen und manche Mauerstücke sind schon geschlossen und in manchen ist es halt noch offen. Also da hat der Feind leichtes Spiel. Und was macht Nehemia mit seinen Obern? Sie stellen dort an die offenen Stellen das Volk auf, heißt es hier in Vers 7, nach Sippen geordnet, das hatten wir im Kapitel 3 gesehen, mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Also, was sehen wir hier als weitere Punkte? Ja, die Stellen, die niedriger waren, also das ist eine gewisse Erkenntnis. Ja, sie erkennen, da sind Schwachstellen, oder? Erkennen der Schwachpunkt oder der Schwachstellen. Und was machen sie hier zum Schluss? Was sehen wir hier? Stellen das Volk auf, geordnet mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Also was machen sie mit dem Volk? Kampfbereit, genau. Sie bewaffnen das Volk, weil sie einfach nicht naiv sind. Sie sehen, wir können hier nicht einfach zugucken, sondern wir müssen hier handeln. Und in Vers 8 heißt es weiter, ja, wir sammeln einfach mal da oben die ganzen Sachen. Und als ich ihre Furcht sah, sagt Nehemia, also die Leute hatten jetzt mittlerweile ziemlich Panik, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem ganzen Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter und eure Frauen und eure Häuser. Was macht er hier? Ermutigen. Okay, bin ich froh, dass ihr das Richtige gesagt habt. Ja? Da hätten wir jetzt besser so eine Tafel, wo man das aufschreiben könnte, was da, dass man sich hinschreiben kann. Okay, ermutigen. Und darum, und das ist ein Punkt jetzt, darum greifen diese Konzepte, man kann biblische Konzepte nicht eins zu eins übertragen in eine Firma oder so. Ja, es gibt viele Dinge, die kannst du eins zu eins übertragen, aber weil dieser, ich sag's mal, dieser Gottfaktor halt immer dabei ist, der kommt immer mit rein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und darum kommen wir als Gemeinde auch zusammen, als Christen, weil es geht einfach nicht ohne und das werden wir auch gleich sehen. Im Vers 9 heißt es, und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren, jeder an sein Werk. Also, eines der wichtigsten Strategien im Krieg ist die Spionage. Ja, zu erfahren, was hat der Feind vor? Und dann kannst du die Pläne durchkreuzen. Und wenn der Feind merkt, die haben unsere Pläne erkannt, dann muss er auch seine Strategie ändern. Und das sehen wir hier. Der Feind realisiert, die haben durchgeblickt. Die machen all diese Dinge, die wir eben gesehen haben. Und wir können nicht mehr so vorgehen wie bisher. Und das ist auch das Stichwort hier, was wir hier jetzt sehen. Durchblick. Sie blicken durch. Sie blicken durch, was die Absichten des Feindes sind. Und das ist eigentlich die halbe Miete. Und das gilt auch dann für unser Leben. Wenn wir so den Feind bloßstellen, dann hat er keine Handhabe mehr. Dazu gleich nochmal. Und jetzt zum Abschluss sehen wir, wie die das jetzt konkret umsetzen. Und das lese ich euch einfach mal vor oder ihr lest es einfach mit. Im Vers 10 heißt es, und es geschah von diesem Tag an, die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt, also sie bauten an der Mauer, und die andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, also das ist eine richtige Strategie. Das sind welche am Arbeiten, andere stehen dabei, halten Wache, sind in der Bereitschaft. Da ist ein richtiger Zusammenhalt erkennbar. Und die Lastenträger trugen ihre Last folgendermaßen. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Also auch da ist eine ständige Bereitschaft da. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet, so bauten sie. Und der ins Horn zu stoßen hatte, war neben mir. Also richtig systematisch, strategisch aufgebaut. Vers 13, und ich sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern, und dem Rest des Volkes, das Werk ist groß und weitläufig und wir sind auf der Mauer zerstreut, jeder weit ab von seinen Brüdern. An dem Ort, woher ihr den Schall des Hornes hört, dorthin sammelt euch, unser Gott wird für uns kämpfen. Immer die geistliche Perspektive vor Augen. Ja? Vers 15, so arbeiteten wir an dem Werk, die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen bereit, vom Aufgang der Morgenröte bis die Sterne hervortraten. Und zur selben Zeit sagte ich auch zum Volk, jeder soll mit seinem Helfer die Nacht über innerhalb Jerusalems bleiben, sodass sie uns nachts als Wache dienen und tagsüber am Werk sind. Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten. Das ist schon ziemlich krass, was da für ein Druck auf ihn lastete. Aber sie waren ständig in Bereitschaft. Sie wussten, eine Minute vielleicht würde schon ausreichen, wo wir nicht aufmerksam sind, dass es halt eben schief gehen kann. Ständige Alarmbereitschaft. Das ist übrigens, da wurde ich so erinnert, hier geht es ja um die Juden, das ist genau das, was die Juden heute in Israel machen. Ich hörte mal von einem Obersten von der IDF, von der Israel Defense Forces, dass eines ihres Mottos ist, Israel darf keinen einzigen Krieg verlieren. Und wenn sie diesen Krieg verlieren, dann gibt es kein Israel mehr. Also bei einem anderen Land, dann werden dann Verhandlungen geführt und so weiter. Und deshalb sind sie auf ständiger Bereitschaft. Das merkt man als Tourist zum Beispiel nicht so extrem. Wir waren jetzt gerade in Israel. Du siehst immer wieder, da laufen Leute rum, die sind bewaffnet und so weiter. Aber sie müssen ständig auf der Hut sein. Und mal nebenbei bemerkt, kapieren wir Deutschen das halt nicht. Ja? Also wenn dann wie letzte Woche drei Polizisten oder ein paar Polizisten aus dem Hinterrücks erschossen werden von Terroristen und sie verschärfen dann ihre Situation und stellen halt ein paar Metalldetektoren auf, dann regt man sich wahnsinnig auf in Deutschland und das ist dann eines der Hauptmeldungen im Heute-Journal zum Beispiel. Ja? Warum das so ist, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber im Grunde genommen, Israel hat es einmal gemacht, im Yom Kippur-Krieg, waren sie zu nachlässig und fast hätte es ihre ganze Existenz gekostet. Man kann das mal sehr gut nachschauen, wenn du mal ein YouTube-Video zum Beispiel anschaust über den Yom Kippur-Krieg und dann siehst du das. Das ist eine wunderbare Illustration genau dafür, wie es auch im Geistlichen aussieht. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Ich bündel nochmal die Punkte, die wir hier oben sehen. Schaut mal. Die bündeln wir nochmal zusammen. Also hier haben wir nochmal den Zusammenhalt. Und das ist praktisch die Zusammenfassung von diesem ganzen Kapitel hier. Also beten, da beteten wir zu unserem Gott, heißt es. Sie wachen, stellten Wachen auf. Sie realisieren, wir schaffen es alleine nicht. Sie erkennen, da gibt es offene Stellen, da müssen wir was machen. Sie bewaffnen sich mit ihren Schwertern und Lanzen und Bogen. Sie ermutigen sich oder sie werden ermutigt von Nehemia. Fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt. Und sie haben den Durchblick. Sie haben den Durchblick, dass es uns bekannt geworden war, wer ist der Feind? Was hat er für Absichten? Und dann zum Schluss sehen wir den Zusammenhalt. Das ist meine Zusammenfassung des Kapitels 4. Und diese Zusammenfassung wiederum mache ich zu einer noch kürzeren Zusammenfassung. Und das ist jetzt hier das, was ich hier rausgearbeitet habe. Unerschrocken eingestehen, unerschrocken aus gutem Grund heraus und unerschrocken dürfen wir auch leben. Da sind wir nämlich jetzt in unserem Leben. Seid ihr noch da? Gut. Also, unerschrocken eingestehen. Das nochmal in der Zusammenfassung, was wir eben gesehen haben. Schaut mal, ich habe das so ein bisschen gehighlightet. Bold Letters, oder wie sagt man? Ne, bold ist das ja nicht. Fett gedruckt. Das ist nämlich oft ganz fett vor uns. Die Kraft der Lastenträger schwindet und so weiter und so fort. Da ist noch so viel Schutt. Wir schaffen es nicht alleine. Vers 6, von allen Orten kommen sie. Vers 13, das Werk ist so groß und weitläufig. Und wir sind da zerstreut, jeder weit ab von seinen Brüdern. Dieser Punkt ist wichtig. Es ist nicht nur okay, dass wir ehrlich sind. Es ist sogar sehr, sehr notwendig, dass wir ehrlich sind. Und vielmals haben wir das als Fromme halt nicht am Schirm. Ja, David hat es letztes Mal so in der Einleitung auch schon mal gebracht, dass es manchmal so gewisse Theologien gibt, dass man das gar nicht eingestehen darf. Doch, wir dürfen es eingestehen. Ich sage sogar, wir müssen es eingestehen, sonst werden wir realitätsfremd. Es ist wichtig, dass du erkennst, wo du halt an die Grenzen kommst. Ich muss das oft sagen, meine Kraft schwindet. Ja, werde du mal 50 plus, dann merkst du das, ja. Du wirst immer fetter, du wirst immer, ja, alles so. Ja, da könnt da einen ruhig bemitleiden, das ist gar nicht so einfach. Aber nicht nur das, aber es ist so, dass man manchmal auch den Eindruck hat, ja, Mensch, ich stehe hier im Marathon, da haben wir, Sarah und ich reden da oft drüber, ja, es ist nicht, das, Moment, das war doch jetzt nicht nur ein Sprint, sondern es ist ein Marathon und man merkt, die Kraft schwindet und das darf man auch ehrlich eingestehen. Und dann denkt man manchmal, da liegt so viel Schutt rum, man könnte so viel machen, so viel bewegen. Dann erkennst du hier wieder einen Schutthaufen und dort wieder einen Schutthaufen, ja, vielleicht im Beruf, in der Familie, in deinen eigenen Gedanken, in der Gemeinde und überall sind Schutthaufen. Es ist einfach zu viel. Alle sind gegen mich. Kennst du das Gefühl? Interessant, auch das ist eine Strategie vom Teufel. Ja? Eine Gemeinde von 560 Mitgliedern und vielleicht 800 Leute im Umfeld und es kommt vielleicht drei Leute, die gezielt von irgendeiner Richtung was sagen und das Gefühl, alle sind gegen mich. Das ist manchmal so und das bewegt dich sicherlich auch. Auch das ist eine extreme Lüge, auch vom Teufel. Und manchmal kann es tatsächlich auch sein, es sind wirklich alle gegen dich. Ich habe vor einem halben Jahr mit einem Pastor gesprochen, hat eine Gemeinde aufgebaut, sich wahnsinnig reingehängt, er hat sogar sein Vermögen da reingelegt und er wurde per Zweidrittelmehrheit abgewählt. Ja, okay, tschüss. Eine junge, dynamische Gemeinde in der Region. Das Werk ist weitläufig und wir sind zu zerstreut. Ja? Und manchmal denke ich, meine Güte, nächstes Jahr im April, dann müssen wir aus unseren Räumen raus. Was geht hier ab? Ja? Gott, du musst was machen. Das Werk ist so weitläufig. Wie sollen wir das stemmen? Es gibt so verschiedene Dinge, ja, die da einen manchmal Mühe machen. Aber es ist gleichzeitig auch extrem wichtig, auch hier wieder, sich das einzugestehen und nicht irgendwie zu meinen, ich schaffe das und ich bin der Größte und ich bin der Beste und alles Mögliche. Das passiert ja. Es ist so, du hast vielleicht auch, vielleicht kennst du das aus der Firma, wenn du einen Vorgesetzten hast, der vielleicht so ein Ich-Typ ist und Narzisst ist, ja, der seinen Weg geht und der boah, nach unten hin austeilt, denn du hast den Eindruck, der lebt in einer völlig falschen Welt. Und was können diese Menschen für einen Schaden anrichten? Und das, darum ist dieser erste Punkt etwas ganz Gutes und etwas ganz Gesundes. Aber dieser Punkt bedeutet gleichzeitig auch dieses unerschrocken Eingestehen, nicht nur was meine eigene Ressource betrifft, sondern auch unerschrocken eingestehen, ja, ich weiß, wer der Feind ist. Und ich weiß, dass ich gegen diesen Feind nicht ankomme. Man fragt sich ja hier, warum, jetzt mal ganz ehrlich, überleg dir das mal, die bauen ja nur eine Mauer um die Stadt. Und man fragt sich, warum lassen die paar Juden nicht die Stadtmauer bauen? Ist doch kein Ding. Die richten doch nichts an, die wollen nur in Ruhe leben, die wollen nur in Ruhe Gottesdienst feiern. Warum ist das so ein Hass? Warum erlebst du das durch das ganze Alte Testament durch, übrigens auch bis in die heutige Zeit? Es geht ja fast keine Woche rum, wo nicht über das Thema Antisemitismus diskutiert wird zum Beispiel. Warum ist das bis heute eigentlich der Fall? Warum sind die Juden ständig in der Schlagzeile drin? Warum ist es denn so, dass in allen Ländern werden Dinge gemacht und alles Mögliche, da redet man nicht von, aber ich nehme das Beispiel nochmal auf, aber wenn die Israelis ein paar Metalldetektoren aufstellen, um zu verhindern, dass irgendwelche Waffen auf den Tempelberg gebracht werden, dann schreit die Welt Alarm. Woran liegt das denn? Das liegt daran, weil die Juden nach wie vor auf Gottes Agenda stehen. Weil Gott gesagt hat, das ist mein verheißenes Volk, auch wenn viele von ihnen im Moment überhaupt nicht nach ihm krähen, ja, überhaupt nichts mit ihm zu tun haben wollen, auch gerade in Israel. Aber nach wie vor sind sie auf seiner Agenda und genau das Gleiche auch mit uns. Man ist gegen alle tolerant, ja. Das ist alles wunderbar. Toleranz gegen Religionen, Toleranz gegen Muslime, Toleranz gegen SS, wie heißt das, LSBTTQI und so weiter. Aber du hast den Eindruck, sobald du als Christ an deine Arbeitsstelle kommst und legst deine Bibel vielleicht nebenhin, das ist das Allerschlimmste, was du machen kannst. Woher kommt das? Oder sprich mal den Namen Jesus aus. Also von Gott kann man ja philosophieren, ja. Woher das kommt? Ganz einfach. Dahinter steckt ein System. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist der Punkt, der dahinter ist. Und wenn du jetzt sagst, wie gut bin ich nicht so ein Frommer, habe ich wenigstens mal Ruhe? Hast du nicht. Das weißt du. Wenn du ganz ehrlich bist, du hast nicht die Ruhe und hast nicht den Frieden. Wirkliche Ruhe und wirklichen Frieden findest du halt nur bei Gott, bei Jesus. Und das hier ist dieser erste Punkt, unerschrocken eingestehen. Zum einen, wer bin ich? Aber auch unerschrocken eingestehen, ja, ich weiß, wer der Feind ist. Und ich weiß, wenn ich gepiesackt werde, auf meiner Arbeitsstelle, in meiner Familie, wenn ich schwere Zeiten durchmache, wenn es mich plötzlich irgendwie runterzieht, wenn du vielleicht morgens aufstehst und du hast den Eindruck, als wären Panzer über dich gefahren und du denkst, was mache ich denn falsch? Vielleicht machst du gar nichts falsch. Es ist halt eben nur, dass es da einen gibt, der nicht will, dass du aufstehst und sagst, preis den Herrn Jesus, mit dir gehe ich jetzt in den Tag rein. Ja? Vers 9, und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren und jeder an sein Werk. Das ist die halbe Miete, diese Erkenntnis. Und dann kommen wir hier zu dem zweiten Punkt, unerschrocken aus gutem Grund heraus. Das ist ja das Coole, es bleibt ja nicht bei dem ersten Punkt. Bei Christen gibt es nie einen Punkt. Bei Christen gibt es immer drei Punkte Predigten. Ja? Versteht ihr? Es bleibt nicht bei dem einen Punkt. Es geht vorwärts. Es bleibt nicht bei dem Negativen. Aber wir können das Negative anschauen. Auch letzte Woche, als David hier gesprochen hat. Du kannst die ganzen Sachen rausholen, weil es belastet uns nicht. Wir wissen darum, aber wir kommen hin zum Positiven. Nehemias Statement, schaut euch das mal im Text an. Ich habe nur mal drei Verse rausgenommen. Vers 8, fürchtet euch nicht vor ihnen. Und nehmt das jetzt ganz persönlich mal, ja, das ist ja Bibel. Mach dir, während ich hier rede, halte dir mal vor Augen, wo sind deine Bedränger? Wo sind sie? In welchem Umfeld? Also ist es irgendwas, das Generelle, unsere Gesellschaft? Sind es irgendwelche Menschen in deinem Umfeld? Oder ist es vielleicht deine eigene Persönlichkeit, was dir Angst macht? Und jetzt lest diesen Satz mal hier. Und der kommt direkt von Gott. Fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denke, den Großen und Furchtbaren. Und dieses Wort furchtbar, das soll uns Mut machen. Das soll uns sagen, hey, du brauchst keine Angst haben vor diesen furchtbaren Dingen. Gott ist auf der anderen Seite und er ist viel furchtbarer im Blick auf die Feinde, im Blick auf das, was dich bedrängt. Und deswegen kannst du ruhen. Und das macht dem Feind Angst. Das macht dem Gegenüber Angst, von dem wir eben gehört haben. Gott hat ihren Rat zunichte gemacht. Gott hatte eine andere Agenda. Ich verstehe oft nicht, was der Feind vorhat. Ich verstehe es nicht. Da kommen Dinge, die kommen aus dem heiteren Himmel und du stehst plötzlich da und denkst, boah, wie konnte das passieren? Aber Gott hat eine Agenda dahinter, die viel ausgeklügelter ist und er kennt alles. Und an ihn wende ich mich und er wird dann führen. Vers 14, unser Gott wird für uns kämpfen. Und Jesus sagt 16,33, in Johannes 16,33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das sagt Jesus dir, das sagt Jesus uns, fürchte dich nicht. Es gibt schlaue Leute, die haben das mal nachgeforscht und sagen, dass das fürchte dich nicht 365 Mal in der Bibel steht, also entweder direkt oder in abgewandelter Form. Ich habe da mal so ein schönes Bildchen mitgebracht, fear not, so im Hintergrund ein paar Stellen, ja. Und du hast Grund, das zu sagen, weil das ist eine Realität. Es wird auch reichen, wenn es nur einmal in der Bibel steht, ja nur einmal in der Bibel, es wird Licht. Und es wurde Licht. Das reicht einmal. Aber Gott merkt, das ist das Ding, was wir immer wieder vergessen. Für jeden Tag einmal, ja, fürchte dich nicht. Jeden Morgen, wenn der Panzer wieder über dich fährt. Und du sagst, fürchte dich nicht. Ich bin da, ich habe die Kontrolle. Du denkst manchmal vielleicht, ja, aber warum ist denn der Panzer da? Warum hat mich gerade wieder ein Stein am Kopf getroffen? Du sagst, Gott, warum lässt du das zu? Und darauf habe ich eine Antwort, eine kleine Komik, eine kleine Illustration. Die hat mein Sohn mal vor einem Jahr auf Facebook gepostet und wir haben sie nicht mehr gefunden. Und ich zeige euch das mal. Ich finde das so cool und vielleicht ist das Bild etwas, was mit dir geht. Der Kleine da, der betet, oh Gott, bitte bewahre mich. Und pang, kriegt er einen Stein hinten rein. Gott, warum lässt du das zu? Ja, und dann guckt er, dreht er sich um und da sieht er Jesus da stehen, der die ganzen Steine hier, die ganzen Wacken abkriegt. Und da heißt es, oh, Entschuldigung, ist mir einer durch die Lappen gegangen, geht es dir noch gut? Ich habe oft dieses Bild vor Augen gehabt. Und das Bild hilft mir, wenn wieder mich so ein Stein erwischt oder vielleicht auch zwei oder vielleicht auch drei und ich fange an zu meckern und sage, oh Gott, ich bin doch für dich da, blablabla, warum machst du nichts? Einfach zu sehen, hey, ich sehe das Big Picture nicht. Das ist das Big Picture, siehst du? Das ist das. Es ist vielleicht theologisch jetzt nicht ganz einwandfrei, so vielleicht, also verzeiht mir da, aber das Prinzip ist klar. Das ist der sagt, fürchte dich nicht. Er sagt nicht einfach, fürchte dich nicht, das ist keine theologische Floskel, sondern er sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich kämpfe deinen Kampf, ich werde für dich kämpfen und du wirst stille sein. Nimm dir das Bild echt mal mit, wenn du ein Handy hast, kannst du dich auch mal abfotografieren oder so. Ich finde das ganz, ganz stark und wenn dir wieder so ein Wacken gegen den Kopf knallt, dann nimm das mit. Cool, oder? Gut, und dann kommen wir zum dritten. Habt ihr es schon fotografiert? Ich lasse es mal noch da. Dann kommen wir zum dritten. All das, dieses Eingestehen, Punkt 1, und dieses Erkennen, unerschrocken, das Erkennen oder aus einem guten Grund heraus, bringt nichts, wenn ich es nicht umsetze. Ich muss es umsetzen in meinem Leben. Ich muss es leben, das ist unser Dilemma. Ich denke manchmal, ey, nie waren unsere Ressourcen, die wir heute haben, so groß, auch im Internet. Du kannst Predigten hören von den besten Preachern und kann alles dir runterladen, du hast alles dabei. Unsere Anbetungslieder so intensiv in der Wortwahl, so emotional intensiv. Ja, die Herrenhuter, die hatten auch damals so Lieder geschrieben, aber die Umsetzung so schwach. Und das spreche ich auch zu mir. Ja, wir singen, oh Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich bin so begeistert von dir. So Lieder singen wir ja manchmal. Ja. Und bis ins letzte Glied lobe ich dich und preise dich und unerschrocken und alles Mögliche. Und dann gehen wir raus und es sieht so anders aus. Also hier möchte Gott uns ermutigen, nicht religiös zu werden, indem wir Dinge nur mit dem Mund bekennen, sondern dass wir auch lernen, die Dinge auch in die Tat umzusetzen. Also ich darf unerschrocken eingestehen, weil ich guten Grund dafür habe und darum lebe ich das aus. Und von dem Volk heißt es, Vers 7 im zweiten Teil, da stellte ich das Volk auf nach Sippen geordnet mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Das ist eine der Reaktionen. Er gibt ihnen eine Waffenrüstung. Ich weiß, wir sind in Deutschland ja alle Pazifisten und wir können damit so wenig anfangen, aber wenigstens die meisten sind Pazifisten. Aber es ist trotzdem ein gutes Bild. Weil wenn wir eben gelesen haben, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, dann müssen wir auch Waffen haben, um gegen diesen Kampf Feind zu kämpfen. Und keine Angst, du wirst jetzt nicht hier eingekleidet mit einer Rüstung oder so, aber es braucht eine Waffenrüstung. Epheser 6, das ist übrigens dann der Folgevers von dem, was wir eben gesehen haben. Ja. Epheser 6, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und damit komme ich zum Abschluss. Das ist das, was wir brauchen. Ich habe euch auch mal eine Waffenrüstung jetzt mitgebracht. Ja? Eines meiner Lieblingsfilme. The Gladiator. Ich wusste gar nicht, dass er unser Logo da im Schild drin hat, aber man lernt immer dazu. Wir brauchen die Rüstung. Und ich habe euch mal diese Rüstungsteile mitgebracht. Da ist die Rede vom Gürtel, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Der Gürtel hält die ganze Rüstung zusammen. Wenn der Gürtel aufgemacht wird, dann ist das Ding zusammengekracht. Also da war übrigens eine andere Rüstung wie da, aber trotzdem. Und der Punkt 1 unserer heutigen Predigt war, sei ehrlich, sei authentisch, wir schaffen es alleine nicht. Ja, das vielleicht mal so als kleines Ding. Der Brustpanzer heißt es, bekleidet, Vers 14, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Heute würde man sagen, eine schusssichere Weste hält uns am Leben. Nicht, weil wir so gut sind. Diesen Brustpanzer legt er uns an, wegen seiner Gerechtigkeit. Wenn der Nehemia sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt, das ist die Hilfe. Und ich hatte es vorhin gesagt, das ist das, was es braucht zum Überleben. Darum ist Gott gekommen in Jesus, weil er gesehen hat, wir sind hoffnungslos diesen feurigen Feinden vom Feind ausgeliefert. Wir sind hoffnungslos unterlegen. Und er ist gekommen mit seiner Gerechtigkeit. Und da heißt es in Philipper 3, Vers 9, vielleicht auch für diejenigen, die das noch nicht ergriffen haben. Da sagt Paulus, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Mit Gott. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet. Ja, du kennst das. Ich muss gut sein, ich muss das tun, ich muss dieses tun, leisten, leisten, leisten. Vielleicht religiöse Leistung. Paulus sagt, ich will nichts mehr wissen von dem Zeug. Das habe ich ja lang genug gemacht. Die ich mir durch meine eigene Leistung erwerbe. Vielmehr, sagt Paulus, geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Es ist ein Geschenk. Das ist so cool. Es ist ein Geschenk. Ich strecke mich aus. Ich möchte sagen, ich werde überkleidet mit dieser Gerechtigkeit, mit dieser Rüstung, die mein ganzes Inneres, die mein Herz, meine Seele, mein Geist, alles behütet. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Und wie sehr wünsche ich mir, dass das hier keiner sitzt, der das nicht, das Geschenk nicht angenommen hat. Wir nehmen ja gern Geschenke an, aber warum nehmen wir das Geschenk nicht an? Warum? Weil der Teufel das verhindern will, weil er dich weiterhin im Sack haben will, weil er weiterhin deine Spielchen mit dir machen will. Jesus ist gekommen, uns freizusetzen. Und wenn du diese Rüstung anhast, dann hast du Heil. Und da ist auch die Rede vom Helm des Heils. Ja? Er gibt uns Heil. Der Helm schützt den Kopf, der schützt den Verstand. Wir würden auch sagen, er schützt unser Herz. Sprüche 12, 25, Kummer im Herzen des Mannes drückt es nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Der Schild des Glaubens, mit dem wir die feurigen Pfeile auslöschen können. Es ist nicht mein großer Glaube, sondern ich halte mich einfach an Gott. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, unerschrocken. Fürchtet euch nicht vor ihnen, hieß es in Vers 8. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Gott hat ihren Rat zunichte gemacht. Unser Gott wird für uns kämpfen. Die Bibel, das ist kein Zwang, das Ding zu lesen, die Bibel zu lesen, sondern hier steckt so viel drin und du profitierst daraus. Und du nimmst das an und du nimmst dieses Schwert in die Hand und sagst, und Gott, daran halte ich mich, daran kralle ich mich fest. Und dann zu guter Letzt die Stiefel. Die Stiefel. Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Die Stiefel, bereit zu sein, mich dahin führen zu lassen, wo Gott will. Ja? Die waren da bei der Mauer. Wenn das Horn erschallt, dann kommt dahin, wo was geht. Und ich lasse mich dann von Gott führen. Und zum Schluss heißt es dann dort, das steht hier nicht auf der Waffenrüstung, zum Schluss heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet. Und ich möchte mit euch jetzt eins machen, jetzt am Schluss der Predigt. Ich möchte, dass wir aufstehen und gemeinsam beten. Und ich möchte diese Waffenrüstung einfach über euch aussprechen, genauso wie der Feind ein Unsichtbarer ist, ist diese Waffenrüstung unsichtbar. Und für alle, die das möchten, ich möchte im Gebet mit euch gemeinsam diese Waffenrüstung annehmen, die steht dir jetzt zur Verfügung. Und ich beginne mit diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und Herr, ich beginne mit diesem Brustpanzer und ich bitte dich, dass du jetzt kommst und uns diesen Panzer anlegst, weil damit beginnt es. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und wir bekennen dir, wo wir versucht haben, als Menschen, die ohne Gott gelebt haben oder auch als Fromme, als Christen, die schon lange unterwegs sind, wo wir diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit abgelegt haben und ständig versucht haben, das irgendwie nachzuimitieren und wir schaffen es nicht. Und so bitte ich dich, wir wollen kommen und wir wollen dich einladen. Jesus, sei du unsere Gerechtigkeit. Wir bekennen dir, wo wir schuldig geworden sind, wo wir durch religiöse Anstrengung, wo wir durch irgendwelche äußeren Anstrengung irgendwas verdrängen, das Verstecken unserer vielleicht kranken Persönlichkeit, das auf eine völlig falsche Fährte gekommen sind. Und so möchte ich diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit jetzt aussprechen und den stellvertretend für meine Brüder und Schwestern, dass wir ihn anlegen gemeinsam und auf dich schauen, der du alles geschaffen hast, der du alles gemacht hast. Und damit verbunden den Helm des Heils anlegen. Du siehst, wo unsere Seele verletzt ist. Unser Herz, unser Verstand. Und wir legen diesen Helm des Heils, lassen wir uns von dir auflegen. Der Helm, der unsere Gedanken schützen möchte, uns wiederherstellt. Und wir werden gleich das Lied singen, It is well with my soul. Und du machst das jetzt. Du rührst uns wieder neu an. Und für jeden Einzelnen liegt dieser Helm bereit. Und wir sagen, Gott, wir wollen mit dir leben. Und wir haben die Bereitschaft, wir ziehen die Stiefel an, wir möchten bereit sein. Wir möchten nicht so starr sein, wir möchten bereit sein, uns von dir verändern zu lassen. Von dir korrigieren zu lassen. Das tun, was du willst, was für jeden Einzelnen individuell entscheidend ist. Für den Alltag, wir wollen reingehen in den Alltag, da wo du uns hingestellt hast, dass du uns beschützest und bewahrst. Weil wir diesen Schild des Glaubens erheben und diesen Schild des Glaubens, den möchte ich stellvertretend oder den möchte ich austeilen an jeden Einzelnen, dass jeder sich diesen Schild jetzt greifen kann und hochhalten kann und sagen, Feind, du hast kein Recht mehr, dass deine Pfeile, deine Lügen, deine Verleumdungen, deine Anklagen, dein Niedermachen mich erreicht, sondern ich erhebe diesen Schild des Glaubens, mit dem ich diese feurigen Pfeile des Bösen auslösche. Und gleichzeitig bleibe ich nicht in der Defensive, sondern ich ergreife das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und ich sage das jetzt auch hier, spreche das aus. Ich fürchte mich nicht vor ihnen. Ich denke an den Herrn. Gott wird ihren Rat zunichte machen. Ich spreche Nehemia 4, Vers 9 aus. Über dich, über uns, über jeden Einzelnen. Gott wird ihren Rat zunichte machen. Und Vers 14, und Gott wird für dich kämpfen und du wirst stille sein. Und das ist unser Gebet jetzt. Und ich erwarte Gott, dass du hier mächtig wirkst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass diese Rüstung uns umgibt und wir mit dieser Rüstung hier rausgehen. Und erleben, wie sich Dinge verändern, wie wir im Sieg leben dürfen, wie wir nicht niedergeschmettert sind, wie wir in der Identität mit dir wachsen können. Und ich bitte dich in Jesu Namen, dass wir das nicht vergessen, wenn wir rausgehen, wenn wir morgen früh aufstehen, auf die Arbeit gehen und dass wir das bewusst wieder in Anspruch nehmen und mit in dieser Kraft in den Tag hineingehen. Danke, Jesus. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Lass uns